Liebe Geschwister, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das letzte Lied habt ihr für meine Frau gesungen, ohne zu wissen, dass es eines ihrer Lieblingslieder ist. Das ist immer schön, wenn man das so erleben darf. Wir kommen aus Rothenburg an der Wümme. Wir sind seit über 36 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 6 Kinder, 4 Töchter, 2 Söhne und 5 Enkel. Und ihr wisst, da hat man viel Freude, aber auch manchmal viel Anfechtung. Im Moment haben wir da manches zu bestehen, was uns Tag und Nacht auch beschäftigt. Wir sind sehr dankbar, dass der Herr uns durchgetragen hat. Ich will jetzt nicht zu viel zu mir sagen. Also nach der Bibelschulzeit bin ich 9 Jahre erst fest im Dienst gewesen, das heißt 6,5 Jahre im Gemeindedienst, dann 2,5 Jahre in der Zeltmission Rothenburg, dann bin ich 9 Jahre im Garten- und Landschaftsbau gewesen, was ganz anderes, dann bin ich sehr krank geworden, ich kämpfe seit über 20 Jahren mit Borreliose vom Zeckenbiss, bin dem Herrn dankbar, dass ich überhaupt so weit wieder was machen darf. Und seit 14 Jahren, bald 15 Jahre, ist es so, dass ich wieder im Reisedienst sein darf. Das war immer in meinem Herzen. Herr, schenkst du mir noch einmal, vollzeitlich für dich unterwegs zu sein? Und ich bin nicht so ein Glaubensheld. Ich bin nicht so jemand, der sagt, ach komm, räum mal eben die Hindernisse weg. Ich laufe da fröhlich durch. Sondern ich bin eher zurückhaltend. Aber der Herr hat mir diese Gnade geschenkt. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin unterwegs, ja, von Nord nach Süd. Meine Frau ist aus München, also von daher, das ist somit das Südlichste gewesen bisher. Und das geht von der Ostsee dann bis ins Erzgebirge oder auch südlich von Osnabrück. Überall, wo der Herr ruft, ich bin nirgendwo angestellt, beim besten Arbeitgeber der Welt. So wie der Herr die Aufträge schenkt, so dürfen wir den Weg gehen. Wir sind sehr dankbar, dass der Herr nochmal die Weiche Richtung Leben gestellt hat. Im Herbst hatten wir beide eine sehr schwere Corona-Erkrankung, mitten in einer Bibelwoche. Und wir sind sehr dankbar, dass der Herr uns jetzt wieder so langsam aufrichtet. Wir sind noch lange nicht da, wo wir gerne sein möchten. Vielleicht kommt es auch nie mehr, das wissen wir nicht. Aber wir sind dankbar, der Herr ist treu. Ihr Lieben, ich möchte mit euch heute einen Text anschauen. Ihr seht ihn schon, zumindest wenn ich nicht im Weg bin für euch hier, aus den kleinen Propheten, von dem Propheten Habakuk. Es ist immer schön, wenn man dann das Blättern jetzt hört und das längere Blättern. Wenn man am besten schlagt ihr Matthäus auf und geht dann einfach ein bisschen zurück, dann habt ihr es noch schneller. Die sogenannten kleinen Propheten, das bezieht sich ja auf die Kürze der Texte, nicht auf den Inhalt. Der Inhalt dieser sogenannten kleinen Propheten ist oft sehr gewichtig. Ich lese uns Habakuk 3, Vers 16 bis 19. Und ich erkläre gleich ein bisschen, was dem vorausgeht. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. O, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern, die Schafe werden aus den Hürden getilgt, und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich. Er stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Ich möchte zu diesem Text ein wenig sagen unter der Überschrift eine unbegreifliche Zuversicht. Wir werden in diesen drei Kapiteln des Propheten Habakuk hineingenommen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Ich freue mich sehr, dass ihr dort den siebenarmigen Leuchter da stehen habt. Israel ist vom Wort Gottes her eins meiner Herzensthemen seit 30 Jahren. Und wenn wir hineinschauen, dann sehen wir, wie die aufsteigende Weltmacht Babylon, das große assyrische Reich, was auch in der letzten Zeit wieder eine Rolle spielen wird, sich formieren wird, wie diese Weltmacht dieses erste große Reich besiegt und wie der Herr auch dieses Volk Babylon dann benutzt als Zuchtrute für sein Volk Israel. Ich denke, wir sind vertraut mit diesen Zusammenhängen. Ich denke, ich schaue in eine Gruppe von Bibellesern hier hinein bei euch, was ich so bisher gehört habe. Und wir sehen, dass an dieser Stelle der lebendige Gott das Königtum von seinem Volk Israel nimmt, zunächst vom Nordreich, dann aber auch vom Südreich, Juda und Benjamin, und mit der Herrschaft eines Nebukadnezar von Babylon beginnen die Zeiten der Heiden, die Zeiten der Nationen. Davon spricht der Herr Jesus ja, Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Wir sind immer noch in dieser Zeit. Offensichtlich hat der Herr das Königtum noch nicht zurückgebracht zu seinem Volk Israel. Aber hier bei Habakuk sehen wir, wie in einer dunklen Wolke dieses Heer herannahen. Der Herr teilt ihm mit, was kommen wird. Er beschreibt das. Und der Herr sagt selbst in Kapitel 1, und wenn ihr mögt, könnt ihr, das sind nur drei Kapitel, diesen Propheten für euch mal ganz durchlesen, das empfehle ich sowieso immer. Ich habe auch das Konzept zumindest in einigen Exemplaren mit dabei, wer sich das mitnehmen möchte. Bitte lesen wir immer im Zusammenhang, auch einzelne Bibelstellen, immer wenigstens 5 oder 10 Verse vor oder nachher studieren, dann gibt es ein schönes, klares Bild. Der Herr spricht selbst in Kapitel 1 davon, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk. Das ist das Erste, was wir hier bei Habakuk lernen können, was er selbst auch durchbuchstabiert. Ihr Lieben, wir haben es in allen Abläufen der Geschichte immer mit dem lebendigen Gott zu tun. Wir haben es auch in unserem kleinen persönlichen Leben immer mit dem Herrn zu tun. Einer meiner, oder eigentlich wirklich mein Lieblingslehrer aus der Bibelschule, der auch längst jetzt beim Herrn ist, der hat uns das so fast in die Herzen eingebrannt. Brüder, wir haben es mit dem Herrn zu tun. Nicht mit Umständen, nicht mit Menschen, nicht mit Geschichte, nicht mit den Entwicklungen unserer Zeit, vordergründig, sondern immer mit dem Herrn. Und das ist der Grund, wie man zur Ruhe kommen kann. Auch in den Entwicklungen, die uns jetzt die letzten 2 Jahre ganz aktuell gepackt haben. Und eine meiner Lieblingsstellen ist dort im Psalm 33, wenn es heißt, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Ich sage immer, Herr, ich würde mich freuen, wenn das bald geschieht, aber das ist seine Zeit, Klammer zu. Der Ratschluss des Herrn aber beschlägt in Ewigkeit und die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist unsere Zuversicht. Wir haben es mit ihm zu tun. Und das ist auch für uns als Kinder Gottes nicht mal ebenso zu verstehen. Wisst ihr, wenn wir in die Gemeinde reinkommen, vielleicht, also ich trage es gerne, die Krawatte nochmal richten, ja, passt das alles? So, wie geht's denn? Och, alles bestens. Und das Wasser steht uns bis hier. Das ist ja nicht immer so der Fall, dass wir das mal ebenso im Griff haben. Ja, ist klar, der Herr macht das schon. Auch in unserer Zeit, wo wir jetzt so schwer krank waren, hatten wir auch einen lieben gläubigen Arzt, der uns betreut hat. Der hat uns nicht auf die Schulter geklopft und sagt, ah, da wird schon wieder. Der hat uns ganz klar gesagt, was auf uns zukommt und was kommen kann und was wann zu machen ist. Er hat uns ganz nüchtern begleitet, aber natürlich auch mit Gebet. Auch ein Habakuk, und das kann ich jetzt nur kurz andeuten als Hinführung auch zu dem Text, fragt in Kapitel 3-mal, er sagt, wie lange, o Herr, rufe ich, ohne dass du hörst? Ihr Lieben, sowas sagt man nicht in der Gebetsgemeinschaft in der Gemeinde, zumindest nicht so oft, im kleinen Kreis vielleicht. Aber alleine, wie oft haben wir das wohl schon so gebetet, Herr, wie lange rufe ich und du hörst nicht? Die zweite Frage, warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Warum siehst du denn den Frevlern schweigen zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Gott lässt ihn das Gericht sehen und dieser Mann erzittert. Wir sehen ja in diesen Versen, als er diese ganze Botschaft vom Herrn bekommt, da sagt er nicht, oh, das ist ja mal ein Wort. Das war ja mal was. Sondern er erzittert und er hat keine Kraft mehr, weil er das überhaupt nicht so verkraften kann. Erstens lernen wir also, wir haben es immer, auch bei all den Fragen, die wir mitnehmen, mit dem lebendigen Gott zu tun. Der zweite Punkt, den wir lernen von Habakuk, er ist ein Beter. Dieses ganze letzte Kapitel, und das liebe ich so, das liest sich in diesen Versen wie ein Psalm. Das ist ein Gebet. In diesem kurzen Propheten mit diesen drei Kapiteln sehen wir, dass er wirklich von Herzen ein Beter ist. Er stirbt etwa 580 vor Christus. Er spricht also gegen das Ende des 7. Jahrhunderts, Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus. Er erschrickt über den Niedergang Israels. Es gab eine wachsende Ungerechtigkeit im Volk. Es gab Gottes Gebote, die man in vielen Punkten verloren hatte, die Bedeutung war verloren gegangen und sie waren kraftlos geworden und das furchtbare Gericht des Herrn würde kommen, genauso wie er es von Anfang an gesagt hat. Vielleicht kennt ihr dieses Kapitel 5. Mose 28, Segen und Fluch. Wenn ihr in meinen Wegen wandelt, dann wird das passieren. Wenn ihr das nicht tut, dann wird das passieren. Eine gewaltige Prophetie, die auch die großen beiden Wegführungen Israels längst angekündigt hat. Also wir sehen, Habakuk ist ein Beter. Den nächsten Punkt, den wir sehen, und das ist immer noch Vorbereitung auch für den Text, was tut dieser Mann angesichts dieser drohenden Lage, dass ein starkes Volk gegen Israel heranziehen würde, um es ja zum Teil jedenfalls zu zerstören. Er sagt jetzt nicht, und darum will ich mich zurückziehen. Ich weiß nicht, wie ihr alle so, darf ich das mal so menschlich sagen, gestrickt seid. Ob ihr sagt, naja, ich stelle mich vorne hin, wenn der Sturm ist. Also wenn Sturmwarnung ist, ich gehe auf den Deich. Ja, ich ziehe mich fest an und ich sehe zu, dass ich da das erlebe. Und der andere, der sagt, nee, also wenn Sturmwarnung ist, mache ich alles zu, schottendicht und verkrieche mich, dass ich möglichst kaum was hören kann. Er sagt in Kapitel 2, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage. In Habakuk 2, Vers 1. Er findet sich also nicht ab mit dem kommenden Gericht. Naja, was soll's? Es kommt eh, kann man nichts ändern. Das höre ich auch immer wieder. Diesen schlimmen Entwicklungen unserer Zeit, und ihr bekommt das mit, beten wir darum, dass der Herr sich erbarmt und dass da kein Krieg ausbricht. Ich bin dreimal mit Hilfstransport in der Ukraine gewesen, allerdings in der Westukraine, kenne die Ecke so ein bisschen dort. Und es ist einfach furchtbar, was sich da zusammenbraut, aber auch darüber steht unser Herr. Flehen wir darum, dass er das abwendet. Also Habakuk möchte eine Antwort haben. Und das nicht in einer Höhle, wie ein Elia sich dort zurückzieht, sondern er stellt sich auf einen Turm. Nun keinen 200-Meter-Turm, sondern es gab immer diese Überwachungstürme in den Weinbergen zum Beispiel. Vielleicht 10 Meter hoch, vielleicht auch nur 5, 6 Meter hoch, aber man konnte die Gegend überblicken. Und er stellt sich auf diesen Turm und er sagt, ich will Ausschau halten, was der Herr mir jetzt für eine Antwort gibt. Ich finde das bewegend. Ihr Lieben, wie manches Mal werden wir beten und flehen zum Herrn, aber erwarten wir wirklich, dass er handelt? Erwarten wir, dass Gott eingreift? Ich denke immer wieder so an Abraham. Ihr wisst, er hat ja mit dem Herrn gefeilscht, ja, um Sodom und Gomorra wenigstens 50 gerecht und er geht runter bis auf 10. Und dann redet er nicht weiter und geht zurück. Aber was macht er am nächsten Tag? Er stellt sich sofort an den Platz, wo er mit dem Herrn geredet hatte und sagt, jetzt will ich sehen, was der Herr auf mein Gebet hin tut. Es gab keine 10 Gerechten darin, aber die Bibel sagt deutlich, dass ein Lot herausgerissen wurde aufgrund der Fürbitte Abrahams. erleben eine der wichtigsten Aufgaben in der Gemeinde Jesu im Verborgenen für euch zu Hause, in der Stille vor Gott und in der Gemeinde ist die Fürbitte, dass wir sind ja zu Priestern gemacht vor Gott, dass wir füreinander einstehen, für die Geschwister einstehen, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Nicht jeder von uns kann für ganz Hamburg oder ganz Rothenburg beten. Aber jedem legt der Herr eben bestimmte Geschwister aufs Herz. Und wenn wir darin Treue üben, dann werden wir am Ende sehen, was sich getan hat, was der Herr getan hat aufgrund unserer Gebete. Also auch hier ein Habakuk wollte wirklich sehen, Herr, was sagst du mir jetzt? Er bleibt stehen, er geht extra auf einen Aussichtsturm hin. Ich finde, das war ein wunderschönes Bild. Und dieser Aussichtsturm ist für uns Gottes Wort. Dieser Aussichtsturm ist für uns, dass wir dem Herrn im Gebet nahen dürfen, dass wir wirklich ganz bewusst vor ihm leben und vor ihm stehen. Sagen, Herr Jesus, was jetzt? Was sollen wir tun? Was wirst du machen? Wie wirst du handeln? Und die Antwort Gottes, die dann kommt, die hat eine Tragweite, die Habakuk niemals überblicken konnte. Hier kommt nämlich das Wort, was Paulus später für die Rechtfertigung durch den Glauben anführt. Immer und immer wieder. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In der Gewissheit, dass wir keine Gerechtigkeit haben, auch nicht zustande bringen. In der Gewissheit, dass der Jesus die einzig wahre Gerechtigkeit in Ewigkeit ist, die dem Glauben zugerechnet wird. Ist das nicht herrlich? Seine Gerechtigkeit komplett wird mir angerechnet im Glauben und mein völlig verwirktes Leben wurde ihm angerechnet auf Golgatha. Austausch des Lebens. Und wenn ich meine Gerechtigkeit anschauen will, muss ich nicht in mein Glaubensleben in mich hineinschauen, sondern muss auf den Herrn Jesus schauen. Er ist meine Gerechtigkeit, er ist mein Leben, er ist mein Friede, er ist alles für mich. Und der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Bis hinein in die Botschaft des Hebräerbriefes in Kapitel 10 wird dieses Zitat von Habakuk, das hat er ja alles gar nicht gewusst, genommen in der Erwartung des wiederkommenden Herrn. Er sollte das wirklich ganz klar aufschreiben, dass es jeder sehen kann. Und es geht darum, eben nicht zu weichen, sondern auf jeden Fall damit zu rechnen, der Herr wird kommen. Der Hebräerbriefschreiber wendet dieses Wort im Zusammenhang von Habakuk auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus an. Und das ist die Vorbereitung jetzt praktisch für diesen Text. Ankündigung des Gerichtes. Habakuk ist erschüttert. Er fragt, Herr, wie lange und wann wird das geschehen? Und er möchte eine Antwort Gottes haben. Und die Antwort Gottes kommt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und dann wird dieses Gericht nochmal in Details ihm geschildert. Und dann kommt er eben zu diesem Erzittern, unserem Vers 16, unserem Eingangsvers, den ich zuerst gelesen habe, dass seine Lippen erbeben. Also dieser Mann ist nicht berührt von irgendetwas. Naja, klang ja nicht ganz so gut, sondern er ist erschüttert, er fängt an zu zittern und seine Füße geben nicht mehr die Stabilität her, Fäulnis in meine Gebeine, ist ein starkes Wort. Also wenn ihr wüsstet, wie ich hier oben stehe, dann würdet ihr sagen, ja, wir bauen das nächste Mal hier noch so zwei Griffe ein oder so. Die Kanzel ist ziemlich niedrig, das hier. Ich freue mich immer, wenn ich mich irgendwo festhalten kann. Also ich kenne das auch gut, wenn man das Gefühl hat, dass die Kraft einen verlässt. Aber so steht er dort und hat einen Herzenswunsch. Und ich glaube, dass manche unter uns sind, die das auch nachsprechen können. Oh, dass ich doch Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal. Wer von uns krempelt schon die Ärmel hoch und sagt, naja, Drangsal kommt auf, ich bin dabei. Bedrängnis kommt, ja, herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, es gibt manchmal Bedrängnisse, da kommen wir nicht drauf, auch im persönlichen Bereich. Es gibt manche Dinge, da habe ich nie gedacht, dass ich mal für mich persönlich in meiner Familie darüber nachdenken muss. Muss ich aber. Und es gibt andere Dinge, die jetzt überhaupt sich immer mehr ausbreiten. Und da kann ich das wirklich nachempfinden von diesem Mann, oh, dass ich Ruhe finde am Tag der Drangsal. Ähnlich sagt das einmal David, und ich zitiere mal, wenn jemand mitlesen möchte, aus Psalm 55, Vers 7 bis 9. Psalm 55, 7 bis 9. Und ich sprach: O, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände. Aber das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich werde von manchen Psalmschüfer genannt, statt Bramschüfer, weil die Psalmen meine Welt sind. Ist das nicht schön? Flügel haben wie die Taube und weg und irgendwo in eine Felsspalte. Ich wollte weit wegfliehen, mich in der Wüste aufhalten. Ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm. Ich habe dazu mal ein Gedicht geschrieben zu diesem Vers. Ein großer Sturm ist aufgezogen, es brausen auch des Meeres Wogen. Das Meer der Völker ist bewegt, von Furcht und Zittern ganz erregt. Die große Angst als Instrument, ja, aus der Geschichte man das kennt. Doch jetzt erreicht es uns konkret, zum Fliehen ist es fast zu spät. Wir sind schon alle mittendrin und fragen uns, was ist der Sinn? Wo ist die Wahrheit wohl zu finden? An wen denn können wir uns binden? Wer führt uns ehrlich aus der Krise? Denn nie war eine so wie diese. Was kommt noch alles auf uns zu? Wo finde ich Frieden oder Ruhe? Wankend wird vielleicht der Glaube. Ach, wäre ich doch wie eine Taube. Die Flügel würden weit mich tragen, weg von allen schweren Fragen. Weg von Sturmwind und Bedrängnis, fort vom innersten Gefängnis. Eine Felsspalte würde schon genügen, der Zufluchtsort mich nicht betrügen. Doch bin ich ein Mensch, ganz ohne Schwingen, wie soll das Fliehen mir gelingen? Ja, welchen Ort sollt ich erreichen, die Nöte sind auch dort die gleichen. Es gibt auf dieser ganzen Welt den Schutz nicht, welcher wirklich hält. Muss ich denn bleiben in den Ängsten? Bleibt die Sorge nun am längsten? Da dringt ein Ruf jetzt an mein Ohr, er kommt mir so vertrauensvoll vor. Mit dem Herzen kann ich ihn hören, das kann kein Sturmwind mir zerstören. Für ewig ist es aufgeschrieben und immer aktuell geblieben. Der Ruf des Retters kommt zu mir, ich bin der Weg, ich bin die Tür. Ihr seid mühselig und beladen, ich heile euren inneren Schaden. Ohne mich seid ihr von Gott getrennt, egal wie viel Hilfe man euch nennt. Ich kann euch wirklich Ruhe geben, Vergebung, Frieden, ewiges Leben. Dann hört sie auf, die Angst, die Hast. Ich nahm euch ja die schwerste Last. Ich muss nicht werden wie die Taube, statt Flügeln hilft mir jetzt der Glaube, die wahre Zuflucht wohl zu finden und mich an ihn allein zu binden. Es ist kein Land, es ist kein Ort, nein, eine Person, die wartet dort. Nur ein Gebet von uns entfernt, das haben viele schon gelernt. Sind wir von manchem auch betroffen, der Bergungsort bleibt immer offen. Täglich können wir dahin, sein Wort erschließt uns dann den Sinn der Wege, die er mit uns geht, denn seine Hilfe kommt nicht zu spät. Und wird die Last uns auch zu viel, so zeigt er uns doch das große Ziel. Und so dürfen wir auch diesen Wunsch von Habakuk vor dem Herrn bringen. Das ist ein Gebet, ein Wunsch. Herr Jesus, schenke doch Ruhe in dieser Bedrängnis. Schenke Gnade, dass die Dinge mich nicht so hin und her zerren. Die großen Fragen, die uns ja heute ganz aktuell auch bewegen. Eines wusste Habakuk, die unausweichlichen Folgen des Gerichtes Gottes werden die Segnungen des Landes hinwegnehmen. Es gab Segnungen im Äußeren, damit beginnt der Herr, bevor sein Volk in das Land Israel nun endlich hineingeht, die nächste Generation. Und diese Dinge erwähnt er hier auch. Und das klingt ja nicht so ermutigend, oder? Der Feigenbaum wird nicht ausschlagen. Der Weinstock keinen Ertrag geben. Lieber Freund von mir ist von Beruf aus Weinbautechniker. Wenn der durch den Weinberg geht, jetzt in diese Zeit, manches muss noch beschnitten und aufgehängt werden, und er geht dann im Mai wieder dahin und sieht keine Trauben dran. Und er geht im Juni und Juli dran, ist immer noch nichts dran, nur Blätter. Dieses Bild ist hier gebraucht. Die Frucht des Ölbaums wird trügen. Man schüttelt den Baum und man hat was in der Hand, aber es ist keine echte reife Olive. Man kann sie nicht gebrauchen, man kann sie nicht ernten. Keine Nahrung werden die Felder liefern. Die Schafe aus den Hürden gerissen und kein Rind mehr in den Ställen. Wir wissen vielleicht, dass die Segnungen im Äußeren eine große Bedeutung hatten, im alten Bund. Ihr Lieben, das geht so weit, dass der Herr sagt, wenn ihr in meinen Ordnungen wandelt, dann werde ich alle Krankheit, jede Krankheit von euch nehmen. Verheißung für die Zeit des Gesetzes, Verheißung für den alten Bund. Ihr Lieben, so eine Verheißung haben wir heute im Neuen Testament nicht. Wir haben wunderbare Verse, dass der Herr in der Lage ist, er ist derselbe Gott, das eine oder andere zu tun. Aber wenn das so wäre, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du auf jeden Fall immer gesund werden, dann lass mich schnell zu meinem Auto laufen. Dann muss ein anderer weitermachen. 70% schätze ich der Geschwister, mit denen ich unterwegs sein darf, sind krank, sind schwer krank. Ich bin selber lange chronisch krank und ich habe viele Geschwister, die auch schwer krank sind, wo wir miteinander den Weg gehen. Wir haben wunderbare Verheißungen, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist uns geschenkt. Und Paulus nimmt dazu den längsten Satz im Neuen Testament, Epheser 1, Vers 3 bis 14, ist ein Satz im Original. Aber wir haben nicht die Verheißung für diesen äußeren Segen, aber der war natürlich in Israel sehr, sehr entscheidend. Und jetzt ist das alles weg. Ich habe mal nicht ganz zwei Jahre als Melker gearbeitet, mein dritter Beruf. Ja, Gott hat Humor, hat Mose zu den Schafen geschickt, mich hat er zu den Kühen geschickt. Da stand ich im Doppelsechser Fischgräten, Melkstand und habe gefragt, Herr Jesus, was mache ich hier eigentlich? Ja, Kühe melken und Kälber auf die Welt ziehen und Futter zubereiten im Silo, Futtermischwagen und so weiter. Ich habe mir das mal vorgestellt von diesem Bibelvers. Ich komme da auf den Hof, wieder zur Nachmittagsmelkzeit, ist kein Rind mehr da. Ich stelle mir das vor, die 150 Stück Vieh sind weg. Katastrophe. Äußere Katastrophe. Ihr Lieben, wir sind vielleicht jetzt auch vor einer Katastrophe. Keine Ahnung, ob Gott das so möchte. Sein Ratschluss wird zustande kommen. Wo wir den Eindruck haben, jetzt, dass nicht nur unsere kleinen Preise bei Aldi, Lidl, Penny und sonst wo steigen, ich will keine Schleichwerbung machen, sondern dass die Weltwirtschaft kaputt geht, die schon seit Jahren künstlich am Leben erhalten wird, mit Dingen, die keinen Gegenwert mehr haben. Wie viele Betriebe haben es nicht geschafft in dieser Krisenzeit der letzten zwei Jahre? Was kommt auf uns zu? Wie viele Geschwister sind arbeitslos geworden oder wo droht diese Arbeitslosigkeit vielleicht weiter? Wie viele Firmen werden das überstehen, diesen langen Stopp der Produktion? Das kann man ja auch nicht ohne weiteres wieder anfahren. Und all diese Dinge im Großen und im Kleinen und auch als Gemeinde Jesu sind wir ja mittendrin, oder? Wir sind ja Mitbetroffene dieser ganzen Entwicklungen, die wir spannend beobachten Tag für Tag. Spurgeon hat mal gesagt, eine Umdrehung des Rades und die oberen Speichen werden unten sein. So oder so. Wenn Gott sagt, heute, kann kein Mensch sagen, morgen. Aber wenn er schweigt, also wir sind auch Mitbetroffene und wir sind sicherlich erst am Anfang. Was mich besonders betroffen gemacht hat in diesen letzten zwei Jahren, war die verwirrende Berichterstattung und, wie ich das gerne formuliere, das Unterdrücken der Wahrheit. Aber es kommt ja alles immer mehr ans Licht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Habakuk sieht das ganz deutlich. Er spricht es aus in seinem Gebet. Herr, du wirst die Segnungen des Landes, die uns in deinem Wort verheißen waren bei Gehorsam, die wirst du uns wegnehmen. Und er ahnt ja auch, dass er ein Mitbetroffener sein wird. Also Hiskia kann am Ende sagen, ach, dann wird ja doch noch Friede sein in meinen Tagen. Gott hat ihm ja verheißen, du wirst das nicht mehr sehen müssen. Du bist zwar eine der Ursachen, ihr wisst, was Hiskia am Ende gemacht hat, hat die Kundschaft aus Babylon eingeladen, hat gesagt, guckt euch das mal an hier, das ist meine Schatzkammer. Und das sind die Schätze des Hauses des Herrn. Da haben die gesagt, Dankeschön, wir kommen wieder. Ja, wir kommen wieder. Und das sind sie auch gekommen. Aber er durfte wissen von Gott, du wirst das nicht mehr erleben. Er sagte, ach, dann ist ja gut. Aber Habakuk hat den Eindruck, ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin in dieser Zeit. Und das ist ja dann auch gewesen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text anschaut oder in eurer Bibel anschaut, vielleicht ist er auch markiert. Ist seine Reaktion nicht erstaunlich in Vers 18? So, und jetzt will ich aufgeben. Herr, du hast mir zwar gesagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, aber was soll ich jetzt denn noch glauben, wenn du mir die verheißenen Segnungen, wenn du sagst, dass die weggenommen werden? Seine Reaktion ist absolut erstaunlich und sie zeigt uns eine Zuversicht, die ihm geschenkt worden ist. Ganz unbegreiflich. Ich aber, wenn ihr vertraut seid mit den beiden Briefen von Paulus an Timotheus, dann wird euch das vielleicht in Erinnerung gerufen, wie oft Paulus dort sagt, Timotheus, du aber. Die Zeit wird so und so sein, das und das ist die Entwicklung, du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast, bleibe fest, du aber, wende dich weg von diesen ganzen negativen Entwicklungen, gehe du deinen Weg. Ich liebe das Volk Israel und ich liebe auch alles, was mit Jiddisch zu tun hat, also nicht nur Jüdisch, sondern Jiddisch zu tun hat. Und dort gibt es so ein markantes Wort, das heißt Dafke. Ja, das heißt trotzdem, dennoch. Ich weiß nicht, wer von euch mal dieses Lied gehört hat aus dem Ghetto aus Vilnius. Mir leben ewig, es brennt der Welt, habt ihr schon mal gehört? Ich erspare euch jetzt das Vorsingen. Mir leben ewig, also in Jiddisch. Ohne Groschen Geld. Sie wollen uns alles wegnehmen, aber wir sind da. Ja? In jeder Stunde, in jeder Show, in jeder Stunde, wir sind da. Wir leben ewig. Das ist so eine Herzenstrotzreaktion. Aber Habakuk an dieser Stelle sagt es noch mehr. Ich aber, was will er denn tun? Und ihr lieben Geschwister, gehen wir nicht so schnell darüber hinweg. Ja, ist ja klar, ist ja Gottesdienst, ist ein Bibeltext, muss ja so sein, ne? Ich wünsche mir, dass das in meinem Herzen auch so ist. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du weißt, wie es bei mir im Moment aussieht. Ich liebe diesen Text seit vielen Jahren. Und bitte schenk auch mir Gnade, wenn ich da heute drüber sprechen möchte, dass auch bei mir das wieder greifen kann. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Also man kann nicht so gut menschlich auf einen Menschen zugehen. Nun freu dich mal. Also mein früherer Seelsorger, der Bruder, den wir beide auch kennen von früher her, der hat mir das mal gesagt. Da war ich so in einer Phase der Depression, das war ganz schlimm, da konnte ich nachher gar nichts mehr glauben. Und er hatte mir noch ein Geschenk mitgebracht, ne? Hatte mir, damals waren wir noch gar nicht verlobt, also kurz vor der Verlobung, sie mitgebracht und sie konnte ich abgesetzt bei uns. Und er verabschiedete sich an der Haustür bei meinen Eltern und sagt, freu dich! Das war früher ein Schmied gewesen, ja? Also wirklich ein Mann, der mit dem Hammer auch gut umgehen konnte. Und das hat er auch getan. Und das war auch so echt, das kann man nicht nachmachen. Aber der hat mich mal so fast geschüttelt. Nun freu dich endlich! Aber menschlich gesehen, das wisst ihr, es greift nicht, oder? Aber es ist ein biblisches Gebot. Paulus sagt, ihr kennt das, Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn alle Wege, also wenn euch danach ist. Und wenn nicht, ist auch gut. Aber wenn euch danach ist, freut euch mal. Nein, er wiederholt das und wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und der Mann sagt das ja nicht, als er gerade in der Reha ist und gerade im Liegestuhl den Sonnenuntergang genießen kann, sondern er sagt das aus dem Gefängnis heraus, selbst in einer Situation großer Bedrängnis. Und wir wissen, die biblische Freude ist immer ein Geschenk Gottes. Wer sich biblisch freuen kann, ist Gnade. David betet, Herr, lass mir bitte wiederkehren die Freude deines Heils, die Freude an deinem Heil. Ja, ich weiß, dass ich errettet bin, ich weiß, ich habe Vergebung, aber Herr, lass mir die Freude deines Heils wiederkehren. Und auf der anderen Seite ist die Freude eben eine Willenssache. Ich will mich freuen. Ihr lieben Geschwister, unsere menschliche Freude ist doch immer abhängig von unseren Umständen, oder? Also so ein Wetter macht mich froh. Und nachher werden wir wieder unsere Runde drehen. Wir haben uns unsere Dreiviertelstunde oder Stunde Runde hart erkämpft nach unserer Krankheit, Conny und ich. Wir sind die ersten Meter nur durch unseren Minigarten gegangen und waren glücklich, extra dafür umgezogen, einmal durch den Garten gehen, wieder rein. Oh, geschafft. Und dann erste Runde 10 Minuten. Und dann haben wir uns weitergearbeitet durch Gottes Güte auf so 45 Minuten, möglichst jeden Tag. Und wenn ich dann so ein Wetter habe, das freut mich. Ja, und wenn da so ein Wetter ist, wie die Zeit vorher war, also ich weiß, ich bin in Hamburg, ne? Das ist ja Hamburger Wetter, das weiß ich. Unsere jüngste Tochter ist auch in Hamburg, lebt und arbeitet hier. Nieselregen und grau und bedrückend und immer wieder, dann ist die Freude weg. Wenn es den Kindern gut geht, ja, da ist große Freude da, aber wenn große Nöte da sind, ist die Freude kaputt. Wenn die Enkel gesund sind, einigermaßen, dann freut man sich, und wenn die nächste Nachricht kommt, ja, 40 Fieber, wie neulich, ja, dann ist die Freude weg. Unsere Freude ist immer abhängig von unseren Umständen. Sie liegt in unseren Empfindungen, sie liegt in Anlässen, die der Herr uns einordnet in unser Leben. Und ändern sich die Umstände, ist auch die Freude hin. Ja, was nützt die schönste Blume, die ich gerade gekauft habe? Ich muss mal gucken, sind die echt oder nicht echt? Ja, das finde ich schön, ja, weil also ihr wisst, wie lange die halten, ne? Frisch dahingestellt, frisch gekauft, bis nächsten Sonntag bei Heizungsluft ist ein bisschen schwierig. Ja, dann werden die Tulpen so lang, ne, so weit, und man kann sie abschneiden, und ich mag sie auch lang. Ich mag das auch, wenn Blätter vor der Vase liegen und so weiter. Aber ist weg, oder? Ist die Freude weg? Abhängig von den Umständen. Solange wir einigermaßen gesund sind und gerade aus dem Fitnessstudio kommen, mag das alles schön sein. Aber wenn das alles zusammenbricht und wenn manche Dinge nicht wiederkommen, was machen wir dann? Und wir merken, dass die biblische Freude etwas anderes ist. Ihr Lieben, entweder kommt diese Aussage von einem frommen Phantasten: Oh, ich habe gerade das Gericht gesehen, was mich zum Zittern gebracht hat, aber ich will mich freuen in dem Herrn. Entweder von einem frommen Phantasten oder aber, und das ist ja hier der Fall, von einem völlig in Gott geborgenen Menschen, der wirklich angesichts aller Bedrängnisse das sagen kann und sich dazu durchringt. Ihr Lieben, das habe ich ja nicht im Griff, einmal und dann, so, jetzt kann mir das nächste Vierteljahr keiner mehr kommen und mir meine Freude wegnehmen. Das will jeden Tag neu errungen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ich weiß nicht, mit welchen Nöten und mit welchen Bedrängnissen ihr heute Morgen hergekommen seid. Und ihr wisst ganz genau, was euch zu Hause erwartet, wenn ihr die Tür wieder aufmacht, wenn ihr wieder alleine seid oder in der Familie, je nachdem, wie ihr lebt. Da wisst ihr ganz genau, was euch da erwartet. Und ihr wisst ganz genau, welche Nöte seit vielleicht Wochen oder Monaten auf euch liegen. Aber dann zu sagen, und das möchte ich von Habakuk lernen, auch angesichts der Gerichtssituation damals, und ich bin davon überzeugt, wir haben auch jetzt Gerichte Gottes, ja, und ich halte mich fest an dem Wort: Herr, wir harren auf dich, auch auf dem Weg deiner Gerichte. Wir haben doch in unserem Land Gottes Gebote tausendfach, also nicht wir konkret, seitdem wir Kinder Gottes sein dürfen, aber doch auch vorher tausendfach gebrochen. Und das, was wir jetzt erleben, dieses Chaos, sind auch sicherlich Gerichte Gottes. Aber dass wir in dieser Zeit an jedem neuen Tag sagen, es ist nüchtern sagen, es wird manches kommen, es wird vielleicht noch viel schlimmer werden. Das hat Wilhelm Busch schon in den 60er Jahren gesagt: Brüder, Kopf hoch, es wird noch viel schlimmer kommen. Was würde der heute wohl sagen? Wie lange ist das her? Immer wieder neu sich durchringen, nicht aus einem menschlichen, so, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern mit dem Blick auf den Herrn, mit dem Blick auf sein Wort, auf seine Verheißung, die nicht gebrochen werden, zu sagen: Ich aber will mich freuen in dem Herrn. Die biblische Freude geht immer von Gott aus. Sie hängt vom Grundtext sehr nah zusammen mit der Gnade. Es ist das gleiche Wort. Gnade und Freude haben die gleiche Wurzel. Ist nur die Endung anders. Gnade ist das, was Gott Freude macht. Freude geht immer von Gott aus und führt immer zu ihm hin, die biblische Freude. Und diese Freude ist wirklich stärker als die Umstände. Ich glaube, viele unter euch würden genau das unterschreiben, wenn man euch fragen würde. Die Freude an dem Herrn Jesus Christus, die Freude an seinem Wort, die Freude an seinem Heil ist immer stärker gewesen am Ende als die Umstände. Wenn das nicht wäre, dann wäre ich heute Morgen nicht hier. Auch ganz konkret in diesen Tagen, heute nicht hier. Ich bin nicht so jemand, der das sagt, ach komm, schieben wir das ja mal beiseite, jetzt fahr da mal nach Hamburg und beruhig dich mal wieder, sondern ich bin jemand, der Tag und Nacht mit diesen Dingen, auch in den Nöten und Bedrängnissen lebt. Aber das geht eben nur, indem wir immer neu und immer wieder uns von dem Herrn dazu aufrichten lassen, immer neu den Glaubensblick auf den Herrn Jesus richten. Und das geht nicht anders, als dass wir immer und immer wieder uns persönlich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir können es ja nicht jeden Tag gleich. Also ich habe es ja ganz gut, ne? Ich darf das ja nun seit langer Zeit so, Anführungszeichen, vollzeitlich machen. Aber ihr dürft das auch in eurem Alltag, so wie euer Alltag gestaltet ist, je nachdem, wie Arbeit ihr habt oder nicht habt, wie viel Zeit ihr dort investiert. Es geht aber nicht anders, als dass wir immer wieder neu uns mit dem wunderbaren Wort unseres Herrn beschäftigen und dass er zu uns redet. Und ihr Lieben, am besten in der normalen Bibellese. Ich glaube ganz gewiss, dass Gott zu uns durch sein Wort in unseren Alltag hineinsprechen, dass er zu uns reden kann. Na, nicht, dass wir hier Durchzug machen und die Bibel hochhalten und dann bewegt der Wind die Blätter und wo er aufhört, da lesen wir dann. Ja, es gibt, habe ich mal gehört, dass Leute das so machen. Ist kein Witz. Sondern in der ganz normalen Bibellese, heute war für mich Psalm 42 dran, ich lese immer die Psalmen durch, immer wieder von vorne und immer wieder neu. Und das, was halt dran ist, dann wird der Herr auch zu uns reden. Es war nun wirklich nicht ermutigend, was hier vor Habakuk sich aufbaute. Und auch für uns ist die Zeit nicht gerade ermutigend. Wie viel Ratlosigkeit, wie viel Stolz, wie viel Selbstgerechtigkeit, wie viel verborgene Sünde, wie viel offenbare Sünde, wie viel Lüge, wie viel Blindheit, wie viel Kriege, Katastrophen, sittlicher Niedergang oder unsere jetzige Krisenzeit und unsere ganz persönliche Situation nicht gerade ermutigend. Und trotzdem sagt hier jemand, ich will mich freuen, ich will frohlocken über den Gott meines Heils. Ist ja ein altes Wort, könnte ich in der Jugendstunde so vielleicht nicht bringen. Ich will etwas herauslocken, die Freude herauslocken, das ist dieses alte Wort, frohlocken. Kennt man aus Weihnachtsliedern und aus anderen. Weihnachtsoratorium Johann Sebastian Bach, so geht das los. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage. Altes Wort, lockt die Freude heraus. Die ist manchmal versteckt. Die ist manchmal versteckt, ganz tief. Und wir können sie durch das Wort Gottes herauslocken. Er, der Herr, ist nicht nur der Gott meines Alltags, er ist der Gott meines Heils. Der Jesus hat mir ewiges Heil errungen. Das klang ja vorhin auch so wunderbar in dem Zeugnis. Das ist unsere Stellung, die wir haben dürfen, egal was jetzt noch passiert. Ganz persönlich mit uns und auch in unserer Zeit, in unserem Land, in dieser Welt. Der Jesus hat dieses Heil errungen und ich möchte lernen an jedem neuen Tag, Herr Jesus, ich möchte von dir her leben lernen und mir immer wieder neu bewusst werden, du bist der, der mir das Heil errungen hat. Und ihr Lieben, das gibt auch Freude, trotz unseres Schuldbewusstseins. Wir haben ja bis zum letzten Tag unseres Lebens leider noch mit Sünde zu tun. Auch wenn wir wissen, dass wir die völlige Vergebung durch den Herrn haben und immer wieder neu uns reinigen lassen dürfen. Es wird ein Wort immer gern auf Postkarten geschrieben, Nehemia 8, Vers 10. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr Lieben, habt ihr mal den Zusammenhang angeschaut? Bitte macht das mal. Dort war das Volk Israel erschüttert. Die haben da wer weiß wie lange gestanden und da wurde einfach nur das Gesetz Gottes vorgelesen. Und die klärten das dann noch, die einzelnen, ich meine, es waren Leviten, müsste ich nachgucken, die das Wort Gottes noch erklärten, sodass man das Gehörende verstand. Ein schöner Ausdruck da. Israel war erschüttert, weil sie dachten, das haben wir alles gebrochen. Das haben wir ja alles gebrochen in dieser Zeit. Wir sind jetzt zurückgekommen aus der Gefangenschaft, aber das hat uns doch überhaupt nicht mehr interessiert. Und die waren am Weinen, die waren zerknirscht. Und in diese Situation wird dieses Wort gegeben. Bekümmert euch nicht. Heute ist der Tag der Wiederherstellung. Gott hat euch zurechtgebracht, hat euch wieder zu sich gezogen. Und darum ist die Freude an ihm eure Stärke. Und für jemand, der dauernd mit seinen Erinnerungen auch an Sünden und Sünden zu kämpfen hat, wie ich das so einer bin, ist das Balsam für die Seele. bekümmert euch nicht, die Freude an dem Herrn, der alles weggetragen hat, der die Kraft hat, euch wirklich zu erneuern, der die Kraft hat, euch nochmal wieder aufzurichten und nochmal wieder aufzurichten, ja, das ist eure Stärke. Wir haben einen Gott in unserem Leben, der uns nicht fallen lässt. Jesaja 61, 10, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das ist Grund zur Freude. Ich finde das so schön, dass es hebräische Ausdrucksweise etwas doppelt weiterzugeben. Also nicht nur das Kleid des Heils, sondern noch den Mantel der Gerechtigkeit drüber. Ja, dass ich auch wirklich sicher sein kann. Er hat das gemacht. Der Jesus hat nicht gesagt, guck mal, da ist das Heil, hier ist die Kleiderkammer, komm halt rein, komm, kannst dir aussuchen, ne, wie in den Kleiderkammern, ja, kleide dich mal. Nein, das können wir gar nicht. Er hat uns zu sich gezogen und er hat uns bekleidet mit dem Kleid des Heils und mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit. Gott, der Herr ist meine Kraft, so endet hier Habakuk. Er schenkt sie nicht nur, er ist es auch selbst. Und er macht meine Füße denen der Hirsche gleich. Die sind ein bisschen kleiner in Israel. Ich denke bitte nicht an so einen 14-Ender Rothirsch hier in unseren Wäldern. In Israel sind die ein bisschen kleiner. Aber auch dort springen sie oft auf den Felsen herum, dass man denkt, du liebe Zeit, ja, wenn das kein Bänderriss gibt. Aber Gott hat sie so gemacht, dass sie wirklich da ganz sicher ihre Wege gehen können. Und dann kommt ein schöner Ausdruck und vielleicht schenkt der Herr Jesus euch das auch persönlich. Und er stellt mich auf meine Höhen. Ihr Lieben, hier geht es nicht um geistliche Höhenflüge, wo man manchmal sagt, oh Herr Jesus, schenkt, dass er wieder auf den Boden kommt. Nein, meine Höhen, ganz persönlich. Was sind deine persönlichen Höhen, in Anführungszeichen, im Glaubensleben? Er führt mich auf meine Höhen. Für mich ist das so etwas, wenn ich Zusammenhänge im Wort Gottes erkennen darf, vielleicht neu sehen darf, das Gesamtbild oder seine Linien der Heilsgeschichte. Das ist für mich etwas ganz Kostbares für mich. Aussichtspunkte im Glaubensleben. Wir alle müssen immer wieder durch das Tal der Todesschatten, mit anderen und irgendwann selbst. Aber wir haben auch manchmal solche Punkte der Aussicht, wo der Herr Ruhe schenkt in den Anfechtungen. Wir sind ja auch nicht permanent nur angefochten. Und dann nimmt er uns hinein, denkt mal an die Jünger auf dem Berg der Verklärung, die durften für einen Augenblick den Herrn Jesus sehen, wie er aussehen wird, wenn er als König regieren wird in seinem messianischen Reich. Das durften die erleben, das war auch so eine Höhe. Denkt mal an Johannes, da sagt der Herr, komm hier herauf, ich zeige dir jetzt mal den Aussichtspunkt, das kommt alles auf euch und auf die Welt zu, aber komm herauf. Nicht schau dir das alles mal von unten an, du bist ja noch so mit der Erde verbunden. Was sehen wir bei Habakuk? Ich möchte das zusammenfassen, ein paar Punkte. Wir sehen einmal ein Erschrecken über das Gericht Gottes. Und das ist auch gesund im Glaubensleben, wenn wir noch erschrecken können über die Gerichte Gottes, die auch über diese Zeit gehen. Zweitens, wir sehen den Wunsch nach Ruhe am Tag der Drangsal. Dass der Herr uns mitten hineinnimmt, auch das ist ein biblischer Gedanke. Müsste jetzt noch zu Jesaja gehen, wo der Herr sagt, komm mein Volk, komm, verbirg dich in der Kammer, sagt er zu seinem Volk Israel, verbirg dich in der Kammer, bis das Verderben vorübergezogen ist. Denn der Herr wird sich aufmachen, ja, von seiner Stätte und er wird sich aufmachen und seine Gerichte praktisch in Gang bringen. Drittens, eine nüchterne Erwartung der schweren Ereignisse. Wir sollten nüchtern sehen, dass die Dinge sich immer mehr zuspitzen. Der Jesus spricht ja von Wehen und die kommen ja auch immer schneller und auch immer stärker und so ist es auch in unserer Zeit. Viertens, dennoch die Freude im Herrn und in seinem Heil festhalten, auch angesichts dieser Entwicklungen. Und dennoch die Freude darüber, was Gott für uns ist und was er mit uns tut. Und erwarten wir nicht nur, so sagt es Oswald Chambers einmal in seinem Andachtsbuch, erwarten wir nicht nur etwas vom Herrn, erwarten wir ihn. Erwarten wir ihn selbst. Und er wird uns überraschen mit dem, wie er uns auch durch diese Zeit der Bedrängnis bringt. Und natürlich darf ich den letzten Satz nicht weglassen. Ich spiele eigentlich Geige und darum schließt Habakuk dem Vorsänger auf meinen Seiteninstrumenten. Er hat zwar keine Geige gehabt, aber Harfe und Zither. Aber so endet er diesen wunderbaren Psalm, wo er festhält, angesichts der großen Nöte, ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir nicht frommen Fantasien nachleben müssen, dass wir uns selber irgendwie betrügen und auch die Augen verschließen vor dem, was da ist, vor dem, was kommt, was dein Wort gesagt hat, obwohl wir ja oft gar nicht sagen können, ist es das jetzt schon, ist es das noch nicht, was hast du vor? Ja, angesichts all dieser Dinge möchte ich dir danken, dass wir feste Zusagen haben, feste Zusagen aus deinem Wort, die uns eine begründete Hoffnung geben, die uns eine begründete Freude auch vorleben. Ich danke dir für das Zeugnis dieses Mannes, der auf der einen Seite völlig erschüttert war über die Gerichtsbotschaft, aber dann durchdringen durfte zu diesem Ich aber. Ich möchte mich jetzt abwenden von dem Blick auf diese Ereignisse. Ich möchte mich dem Herrn zuwenden und ich möchte mich freuen über sein Heil und will ihm danken, dass er auch mich wieder auf meine Höhen führt. Herr Jesus, ich möchte dich bitten für die Geschwister hier in der Gemeinde, besonders für alle, die in irgendeiner ganz aktuellen Bedrängnis sein mögen, bitte ermutige du, wie du alleine das kannst, und schenke wieder den klaren Blick zu dir und schenke, dass wir so miteinander umgehen im Alltag, dass wir unsere Blicke auf dich allein richten. Amen.